Nathan Schneider, das ist ein Wissenschaftler, der sich einmischt und zu Wort meldet, wenn es zum Beispiel um aktuelle Entwicklungen in Israel geht oder auch um Debatten über die Erinnerungskultur in Deutschland. Nathan Schneider wurde in Mannheim geboren. Er lebt seit langem in Israel, ist Professor für Soziologie in Tel Aviv und er hat jetzt sein neues Buch geschrieben. Fluchtpunkte der Erinnerung heißt das, über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus im Untertitel. Dieses Buch steht auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste von RBB Kultur. Und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Also guten Tag, Herr Schneider.
Guten Tag, ich freue mich, mit Ihnen zu reden.
Ganz meinerseits, Herr Schneider. Sie haben uns auch vor dem Gespräch eine Mail geschickt und da haben Sie uns geschrieben, was im Moment vor sich geht, ist auch im Buch angesprochen, implizit angesprochen. Also was beim Krieg in der Ukraine vor sich geht. Wo sehen Sie denn da Verbindungen zwischen Ihrem Nachdenken und diesem Krieg?
Ja, es ist ja kaum zu vermeiden, dass auch wenn man ein Buch schreibt, dass ich eigentlich mit Erinnerungspolitik und Holocaust und Kolonialismus beschäftigt und diese Dinge dann überein einbrechen, dass man sich Gedanken macht, inwieweit das miteinander zu tun hat. Und wenn man dann irgendwie hört, dass Putin also die Ukraine von den Nazis befreien will und die Ukraine, sagen wir mal, sich erinnerungspolitisch auch an diese Vorgabe halten, dann fragt man sich natürlich, was eigentlich mit der Erinnerungspolitik im Moment vor sich geht und was auch so die Zusammenhänge zwischen Erinnerung, moralisches Erinnern, sich mit Opfern identifizieren und mit ganz, ganz normaler Realpolitik, aggressiver Realpolitik, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das zum Beispiel die Ukraine, die ja nicht Teil der Europäischen Union sind, ja nicht teilgenommen haben auch an Erinnerungsprozessen, wie sie in Europa eigentlich normal sind, so in der Europäisierung der Erinnerung, die, sagen wir mal, allgemeingültiger, kosmopolitischer geworden ist. In der Ukraine hat das ja nicht so stattgefunden, da ist die Erinnerungspolitik sehr viel ethnischer, sehr viel ukrainischer, sehr viel nationaler. Und das sind jetzt alles Dinge, die da mit reinspielen, weil in meinem Buch versuche ich ja auch irgendwie verschiedene Formen der Erinnerung, ob das die Erinnerung an den Holocaust ist oder die Erinnerung an Kolonialverbrechen, miteinander ins Gespräch zu bringen.
Aber ist beim Blick jetzt auf den russischen Krieg in der Ukraine nicht vor allem das Problem, dass Russland nicht an einer, was Sie jetzt genannt haben, eine Europäisierung der Erinnerungskultur, dass Russland daran zum allergrößten Teil oder zumindest im offiziellen staatlichen Teil nicht teilgenommen hat?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wenn man sich die Rede von Putin anhört und er sozusagen in seiner eigenen Welt immer noch den Zweiten Weltkrieg führt, und natürlich, sagen wir mal, aus einer jüdischen Perspektive heraus, die Ukraine und auch die Ukraine natürlich Teil war, ne, und die auch mit den Nationalsozialisten kollaboriert haben und sich auch von Nazi-Deutschland 1941 Unabhängigkeit versprochen haben, als Deutschland den Krieg in Richtung Osten ausgeweitet hat, dann sind das natürlich Dinge, die heute eigentlich mit dieser wahnsinnigen Aggression Putins gegenüber der Ukraine realpolitisch überhaupt keine Rolle spielen. Aber im Bewusstsein, glaube ich, von Putin selbst und seinem engeren Kreis spielt diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg noch immer eine ungeheuer große Rolle. Und es ist nicht nur ein Vorwand. Ich glaube sogar, dass das irgendwie authentisch und echt gemeint ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das in irgendeiner Form überhaupt ins Gespräch kommt. Wären zum Beispiel die Dinge, die ich in meinem Buch behandle. Mhm. Das heißt also die Auseinandersetzung zwischen Erinnerungen an Kolonialverbrechen und Erinnerungen an den Holocaust, die ja auch entweder als sich gegenseitig ausschließend betrachtet werden können oder als sich gegenseitig ergänzend betrachtet werden können. Ich versucht habe ja in dem Buch irgendwie ins Gespräch zu bringen. Das heißt, also ich habe begonnen ein Gespräch eigentlich in dem Buch und habe auch damit in diesem Gespräch auch geglaubt, dass ich die Rollen, sagen wir mal, von anderen, mit denen ich nicht einverstanden bin, einzunehmen kann. Und das versuche ich natürlich hier auch, so unmöglich und so unwahrscheinlich es im Ende dann auch sein wird.
Wenn wir nochmal zu fassen versuchen, womit Sie sich befassen in Ihrem Buch, auch für alle, die diese Debatten nicht so genau nachverfolgt haben. Sie formulieren einmal eine Frage, von der Sie selbst sagen, die zielt so ins Herz der Debatte. Und ich gebe mal diese Frage aus Ihrem Buch wieder. Ist es der Holocaust oder sind es die kolonialistischen Verbrechen, die den Archetypus für die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte darstellen? Das ist die Kernfrage, um die sich Ihr Buch dreht, ja?
Ja, genau. Das ist die Kernfrage, um die sich das Buch dreht. Und innerhalb dieser Kernfrage habe ich das Buch so aufgebaut, dass man sich das wie ein Fächer vorstellen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Facetten und wenn man den Fächer nicht aufmacht, dann sieht man immer nur eine ganz spezifische Facette. Aber wenn man den Fächer aufmacht, dann kann man vielleicht das gesamte Bild irgendwie erkennen. Und in dem gesamten Bild verschränken sich vier verschiedene Fragen, die miteinander verknüpft sind. Da geht es erstens um das Verständnis des Holocaust, der Shoah selbst. Ist es ein einmaliges Verbrechen, ein einzigartiges Verbrechen oder ist es ein Verbrechen gegen die Menschheit, das mit anderen Verbrechen in Verbindung gebracht werden können? Dann kommt dazu in der Verknüpfung die Frage, die sehr spezifisch für Deutschland relevant ist, nämlich die Frage nach der deutschen Schuld und der deutschen Verantwortung für die Vergangenheit. Das ist also die deutsche Frage, die damit reinkommt. Ist man jetzt als Deutscher nur für die Verbrechen des Holocaust verantwortlich und schuldig? Oder muss man, sagen wir mal, etwas zurückfahren auch in der Zeit und sich, sagen wir mal, auch die kolonialistischen Verbrechen Deutschlands anschauen, die dann wiederum im Zusammenhang mit den Verbrechen Europas, sagen wir mal, in Afrika gelesen werden müssen. Das ist die zweite. Das heißt also, es geht nicht nur...
Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf, weil das kann ja eigentlich doch gar keine Frage sein. Das muss doch inzwischen an dem Stand der Debatte, wo wir zum Glück heute sind, ist das doch keine Frage mehr, oder?
Genau, da haben Sie vollkommen recht. Es sollte eigentlich keine Frage sein, aber es ist eine Frage, ne? Und das ist dann der nächste Punkt. Also es geht ja nicht nur um Ost-Westen, es geht ja also auch um Süd-Norden. Und Deutschland sitzt da genau in der Mitte, sagen wir mal, in dieser Achse zwischen Ost und West und der Achse zwischen Süd und Nord. Es geht ja dann auch um die Wissenschaft und den politischen Aktivismus. Solche Fragen werden ja heute nicht mehr, sagen wir mal, im Elfenbeinturm wissenschaftlich im Universitätsseminar abgehandelt, sondern sie werden zu politischen Fragen. Sie werden zu politischen Fragen, sie werden zu Fragen des Aktivismus, da kommen die sozialen Netzwerke dazu, dann kommen dann politische Fragen, inwieweit Deutschland, sagen wir mal, solidarisch mit Israel sein soll, Israels Sicherheit als Staatsräson Deutschlands, so wie es auch von der jetzigen Regierung und der Regierung davor proklamiert worden ist, das ja auch im gewissen Sinne mit Vergangenheit und deutscher Schuldenverantwortung zu tun hat. Und es gibt diejenigen, die behaupten, dass wenn man sich an die Verbrechen des Kolonialismus erinnert, dass dann in einem Nullsummenspiel irgendwie die Verbrechen an die Shoah damit zurückstehen oder umgekehrt. Und das ist natürlich nicht der Fall. Weil man kann die Verbrechen, die kolonialistischen Verbrechen als einzigartig bezeichnen und man kann die Shoah und den Holocaust als einzigartiges Verbrechen bezeichnen und keines nimmt von dem anderen etwas ab. Und was ich versucht habe in dem Buch ist zu zeigen, auch inwieweit, sagen wir mal, wissenschaftliche Debatten mit politischen Debatten miteinander verknüpft werden. Und ich habe das versucht irgendwie zu dekonstruieren, ja.
Ja, wenn ich da muss ich nachfragen, weil das ist ja genau der Punkt, den Sie zuletzt genannt haben, weil das ist ja immer die Kritik, wenn man jetzt andere Verbrechen vergleicht mit dem Holocaust oder auf eine Stufe stellt oder in eine Konkurrenz dazu stellt, man würde den Holocaust relativieren. Das sind ja die Vorwürfe, da steht dann im Raum, die eine Partei nennt die andere dann sehr schnell Antisemiten und der entgegengesetzte Vorwurf ist dann der des Rassismus. Sie sagen jetzt, man kann das tun, man kann das miteinander vergleichen und kann sozusagen auf gleichberechtigte Weise damit umgehen. Aber wie kann man das tun?
Nicht nur kann man soll miteinander vergleichen und man soll miteinander im Gespräch sein. Das heißt also, diese Begrifflichkeiten, die man sich dann gegenseitig an den Kopf wirft, ob es sich nun um Antisemitismus handelt oder ob es sich um Rassismus handelt, das sind ja dann nur so Codewörter, die dazu dienen, dass man einen Stock hat, mit dem man jemanden über den Kopf schlagen kann. Aber natürlich sollte man diese Dinge miteinander ins Gespräch bringen. Und das habe ich ja in dem Buch gemacht, wenn ich in dem Buch über antikolonialistische Denker schreibe, ob das jetzt Frantz Fanon ist oder Edward Said ist, und versuche auch ihre Einstellung, ihre sozusagen, ich ziehe mir ihre Maske an und versuche durch sie zu reden, aber auch gleichzeitig gebe ich natürlich meinen eigenen jüdischen Standpunkt nicht auf, über den ich rede. Das heißt also, was ich in dem Buch versuche zu machen, und das ist, glaube ich, nicht so einfach damit durchzubringen, ich glaube nicht, dass es irgendwie ein, sagen wir mal, einen absoluten Standpunkt außerhalb der Debatten gibt, von der aus man die Wahrheit sprechen kann und dann entscheiden kann, die haben recht oder die anderen haben recht, sondern die Wahrheit entsteht eigentlich nur im Gespräch zwischen diesen beiden Seiten, auch wenn die beiden Seiten sich gegenseitig, sagen wir mal, die Köpfe einschlagen und nicht bereit sind, sich zuzuhören, plädiere ich in diesem Buch für ein Gespräch um das gegenseitige Zuhören und damit auch gleichzeitig um den Vergleich. Das ist ganz klar. Ich sehe in dem Vergleich nichts, sagen wir mal, Widerwärtiges und auch nichts Relativierendes. Deswegen ist es für mich wichtig irgendwie, dass diese Debatten ohne die Terminologie des Rassismus und Antisemitismus geführt werden, sondern dass wir versuchen zu verstehen, was Menschen meinen, wenn sie die Begriffe Antisemitismus und Rassismus benutzen.
Das sagt Nathan Schneider. Er hat das Buch geschrieben, Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen und war auch für mich ein sehr starker Anstoß, in diese Themen und in dieses Gespräch darüber auch noch stärker einzusteigen. Herr Schneider, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.